Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. London, mittags um 12.
Gold medalist, an Olympic champion, representing Switzerland, Nicola Spierig.
Nicola Spierig holt im Triathlon das erste Gold für die Schweiz. Dann Syrien versinkt im Bürgerkrieg. Nach dem Scheitern der Diplomatie entscheiden jetzt die Waffen.
Dass es zu einer Abrechnung kommt, zu Massakern, zu ethnischen Säuberungen und Vertreibungen, die Gefahr ist sehr groß.
Sagt unsere Nahost-Expertin. Und schließlich 7 Minuten. So schnell muss der NASA-Roboter Curiosity von 21.000 Stundenkilometern auf Null kommen, um auf dem Mars zu landen.
Die wirklich kritische Phase sind die letzten Sekunden. Also wenn nur eine einzige Sache schief geht, dann geht der ganze Rest auch schief.
Ein Nerventest für die Wissenschaftler. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Nicola Spierig hat es bei den Olympischen Spielen also aufs höchste Treppchen geschafft. Die Zürcherin gewinnt im Triathlon die Goldmedaille. Dabei wurde es für die dreifache Europameisterin am Schluss ganz eng. Sie siegte im Sprint in einem Fotofinish zeitgleich mit der Schwedin Lisa Norden. Aus London, Bert Sprecher.
Der Plan ging für Nicola Spierig perfekt auf. Um Haaresbreite überquerte sie als Erste die Ziellinie und gewann Gold. Dass es zu diesem Erfolg kam, dafür hat die Zürcherin enorm viel unternommen und sich genau auf diesen Tag vorbereitet. Diese Vorbereitung zeichnet sie vor allem aus, betont der Schweizer Nationaltrainer Ivan Schouvey.
Was wahnsinnig eindrücklich ist, wie sie sich akribisch hat vorbereitet, was sie die letzten Jahre hat trainiert, wie sie hat trainiert, wie sie sich ihr Umfeld hat geschaffen, das perfekte Umfeld. Sie hat jedes Prozent ausgequetscht aus ihrem Körper und das musst du machen, für das du das vorderste vor bist.
Neben der sportlichen Leistung verfügt Nicola Spierig aber auch über eine grosse mentale Stärke. Es war für Ivan Schouvey erstaunlich, wie locker seine Athletin mit den Erwartungen umging.
Der Druck, den sie hatte, sie war eine der Favoritinnen. Man hat sie mit den ganz grossen Namen, Federer, Cancellara, hat man schon lange an sie gekundet. Und wie sie jetzt hierher ist, als in der Schweiz hat erledigt, hier ist sie, dem Druck hat standgehalten, das Rennen so geprägt, das zeichnet eine grosse Athletin aus von einer grossen Champion.
Heute Morgen schien es, als sei Nicola Spierig auf alles vorbereitet gewesen. Auf alles? Nicht ganz. Ihre Antworten nach dem Sieg hatte sie sich zumindest noch nicht bereitgelegt.
Ich habe es gerade gar noch nicht richtig realisiert. Also es ist unglaublich, wirklich unglaublich. Und ja, also ich bin gerade ein bisschen sprachlos.
Eine überglückliche Nicola Spierig. Und nun, Uli Zindl, zu weiteren Nachrichten des Tages.
Die Kämpfe in den beiden größten Städten Syriens, Damaskus und Aleppo, gehen auch heute weiter. In Damaskus seien heute mehrere schwere Explosionen zu hören gewesen, berichtete ein Augenzeuge der Agentur AP. Ausländische Beobachter schreiben, es mache den Anschein, als seien die Aufständischen in mehreren Quartieren wieder aktiv, nachdem sie zuvor aus dem Innern von Damaskus vertrieben worden seien. Ähnlich in Aleppo. Dort schossen Regierungsflugzeuge auf Gebiete, die von den Aufständischen gehalten werden. In der Nacht auf heute hatten diese vergeblich versucht, das Fernsehgebäude in Aleppo zu stürmen. Die syrische Führung bat unterdessen Russland um Geld und um wirtschaftlichen Nachschub, um die Folgen der westlichen Sanktionen zu mildern. Das afghanische Parlament hat 2 Minister entlassen wegen des Grenzkonflikts mit Pakistan. Der Verteidigungsminister und der Innenminister verloren die Vertrauensabstimmung im Parlament. Die Politiker hatten sich in einer Sondersitzung kritischen Fragen stellen müssen zum andauernden Beschuss an der afghanisch-pakistanischen Grenze. In den vergangenen Wochen waren an der Grenze zu Pakistan vermehrt Dörfer mit Raketen angegriffen worden. Afghanische Behörden machen Pakistan sowie Taliban-Rebellen verantwortlich. Die pakistanische Regierung hingegen beschuldet Afghanistan, nicht hart genug gegen die Rebellen im Grenzgebiet durchzugreifen. Iran hat nach eigenen Angaben eine modernisierte Kurzstreckenrakete getestet. Die Rakete habe nun eine Reichweite von 300 Kilometern und könne auch Ziele auf dem Meer anvisieren, zitieren die Staatsmedien Verteidigungsminister Wahidi. Iran werde seine Raketen nur im Verteidigungsfall einsetzen, sagte Wahidi. Seinem Land gehe es um Abschreckung. Bereits früher hatte Iran damit gedroht, mit Raketen zurückzuschlagen, falls Israel iranische Atomanlagen angreifen sollte. Israel fühlt sich vom iranischen Atomprogramm existenziell bedroht. Der Staat Ecuador muss bei indianischen Völkern das Einverständnis einholen, bevor in ihrem Gebiet Bodenschätze ausgebeutet werden. Das hat der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte im Fall des Volkes der Sarayaku festgehalten. Eine argentinische Ölfirma hatte in deren Gebiet nach Öl gesucht, wodurch große Schäden an der Umwelt entstanden. Ecuador muss die Sarayaku nun entschädigen. Menschenrechtsexperten werten den Fall als wegweisend für ganz Lateinamerika. Neben der Goldmedaillengewinnerin Nicola Spierig waren heute noch andere Schweizer Sportlerinnen und Sportler in London an den Olympischen Spielen im Einsatz. Fritz Bischoff.
Das Beachvolleyballturnier nimmt seine Fortsetzung ohne Schweizer Beteiligung. Als letztes Schweizer Team sind Patrick Heuscher und Jefferson Bellaguarda gegen die Holländer Numerdash Cool in zwei Sätzen ausgeschieden. Im Reiten ging Pius Schwitzer mit Garlina in der ersten Prüfung nur ganz knapp an einer Blamage vorbei. Mit 8 Fehlerpunkten blieb er als 60. gerade noch als Letzter in der Konkurrenz. Einen sehr guten Olympia-Auftakt zeigten Steve Gerda, Paul Estermann und Werner Muff, die alle einen Nullfehlerritt zeigten. Bereits in der Qualifikation scheiterten die Stabhochspringerin Nicole Büchler und die Schützin Annick Marge. Und noch zum Tennis. Eine absolut einseitige Angelegenheit war der Frauenfinal zwischen Serena Williams und Maria Sharapova. Die Amerikanerin deklassierte die Russin in zwei Sätzen 6:0 und 6:1.
Das Wetter. Am Sonntag Regen und Gewitter mit Föhneinfluss vor allem in Graubünden etwas freundlicher bei Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News mit diesen Themen. Syriens Präsident geht das Geld aus. Er bittet Russland um Hilfe. Doch am Ende ist sein Regime noch nicht. Dann Nullzins für Sparer. Wer Geld anlegen will, ist in der Schweiz derzeit arm dran.
Das ist einfach der Preis, den wir für diese Finanzblase der letzten Jahre zahlen,
sagt der Chefökonom von Sarasin. Und schließlich, gab es Leben auf dem Mars? Das soll ein neugieriger Roboter in den nächsten Jahren herausfinden. Doch zuerst muss er überhaupt dort landen können. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Der Bürgerkrieg in Syrien lässt die UNO nicht los. Nachdem Sonderermittler Kofi Annan tags zuvor enttäuscht sein Mandat zurückgegeben hatte, verabschiedete die Vollversammlung gestern Abend erneut eine Resolution. Darin wird Syrien verurteilt und Präsident Assad indirekt zum Rücktritt aufgefordert. Nur bindend ist die Resolution nicht und letztlich zeigt sie nur, wie hilflos die Völkerversammlung dem Blutvergießen in Syrien gegenübersteht. Was nun? Darüber habe ich mit Sonja Zekri gesprochen, der Nahost-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Erste Frage, was nützen derartige UNO-Resolutionen eigentlich noch in diesem Konflikt?
Also ich habe inzwischen den Eindruck, dass im Sicherheitsrat vor allen Dingen die Auseinandersetzung der einzelnen Mitglieder untereinander ausgetragen werden. Die Aufständischen in Syrien fühlen sich seit Monaten von der Welt verlassen und die gehen inzwischen Zweckallianzen ein mit denjenigen Parteien, von denen sie sich Unterstützung erhoffen, bei ihrem Ziel Assad zu stürzen. Und das sind dann eben manchmal auch tatsächlich islamistische Gotteskrieger aus Syrien oder aus Irak oder Tschetschenien, die man eben heute in diesem Konflikt auf der Seite der Rebellen auch sieht.
UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat offen davor gewarnt, dass es in Syrien zu Massakern wie in Srebrenica oder in Ruanda kommen könnte. Wie groß ist diese Gefahr wirklich?
Nach allem, was man hört und sieht und wenn man mit den Leuten spricht, die Gefahr ist sehr groß. Der Aufstand wird von Sunniten getragen, die die Bevölkerungsmehrheit ausmachen. Die Alawiten, eine schiitischstämmige Sekte, zu der Präsident Assad gehört, machen 10% der Bevölkerung aus. Und eben vor allen Dingen die Alawiten gelten als Kostgänger des Regimes, als Nutznießer. Sie waren lange Zeit unterprivilegiert und der alawitische Assad-Clan hat sie in verschiedene Schlüsselpositionen gebracht, in der Armee, auch in der Wirtschaft. Viele sind immer noch sehr arm, das wird oft vergessen, aber sie gelten heute eben vor allen Dingen als Vollstrecker des Regimes. Viele der Milizen, die im Auftrage des Regimes durch das Land gehen und Angst und Schrecken verbreiten und morden und auch Kinder umbringen und foltern, sind eben oft Alawiten. Der Hass und auch die Angst voreinander, also regelrechte Auslöschungsfantasien, ist auf beiden Seiten, sowohl auf Seite der vornehmlich sunnitischen Rebellen als auch auf Seite der alawitischen Minderheit sehr, sehr groß. Also, dass es zu einer Abrechnung kommt, zu Massakern, zu ethnischen Säuberungen und Vertreibungen, das ist eine sehr reale Gefahr. Und was auch immer man für die Zeit danach plant, sollte man das sehr genau im Auge behalten.
Die Mission der UNO-Beobachter läuft ja bald aus. Bringt es etwas, wenn die, wie Ban Ki-moon möchte, jetzt verlängert wird?
Lange Zeit habe ich gesagt, dass die UN-Mission völlig sinnlos ist, dass auch Kofi Annan, der Vermittler, mit seinem Sechs-Punkte-Plan gar keine Chance hat. Inzwischen, wenn man sich die Entwicklung in Damaskus und Aleppo anguckt, bin ich manchmal der Meinung, vielleicht ist es besser, wenn irgendeine neutrale Instanz, eine objektive Instanz noch im Lande ist. Ansonsten bleiben beide Seiten sich selbst überlassen und es kommt, wie man eben auch jetzt vermehrt sieht, auf beiden Seiten zu schweren Menschenrechtsverletzungen.
Ursprünglich ging es den Aufständischen um mehr Demokratie, vielleicht sogar unter Präsident Assad. Daraus ist mittlerweile ein internationaler Stellvertreterkrieg geworden. Wie klar verlaufen denn dort die Fronten?
Es sind Fronten, die in Syrien verlaufen, aber die außerhalb Syriens, muss man sagen, ihren Anfang nehmen. Zum einen geht es um diesen, wenn man so will, um diesen Großkonflikt der Sunniten gegen die Schiiten. Ich habe gesagt, der Aufstand wird vor allen Dingen von Sunniten getragen. Und sunnitisch sind eben auch, also Hardcore-Sunniten, Saudi-Arabien und Katar, schwerreiche, sehr, sehr konservative sunnitische Königreiche am Golf. Die wiederum versuchen, in Syrien durch die Unterstützung der Rebellen mit Geld und durch Waffen den schiitischen Iran zu schwächen. Der Iran ist mit Assad verbündet, es ist einer seiner besten und stärksten Verbündeten in der Region. Und da haben sie sozusagen arabische Sunniten gegen den schiitischen Iran, gegen die Perser, und die stehen sich in Syrien gegenüber. Eine zweite große Konfliktlinie ist die Russlands gegen den Westen. Russland hat in Syrien einen Marinestützpunkt. Syrien ist ein großer Waffenkunde für Russland. Und Russland ist immer misstrauisch gegen alle Versuche des Westens, seinen Einfluss auszudehnen. Und auch deshalb versuchen sie durch ihr Veto im Sicherheitsrat und durch den Schutz von Assad Amerika etwas entgegenzusetzen und sich sozusagen als eigenständiger, unabhängiger Spieler im Nahen Osten zu etablieren. Und Amerika wiederum ist mit Iran durch die Atomfrage, also durch die Frage der iranischen Atombombe, in Konfrontationen seit Jahren. Amerika hat beispielsweise auch jetzt kürzlich alle Gespräche boykottiert, in denen Iran teilnimmt. Diese Gespräche hatte beispielsweise auch Kofi Annan angeregt. Da ist er auch von Amerika im Stich gelassen worden.
Also all diese Länder haben eigene Interessen. Was versprechen sie sich denn davon? Also ich meine, Syrien ist ja kein reiches Land, wie zum Beispiel Libyen gewesen ist.
Es geht vor allen Dingen um geostrategische Gewinne. Iran hat in den letzten Jahren nach dem Fall von Saddam Hussein im Irak sozusagen, sieht sich da jetzt wieder in einer Position, dass sie da Großmachtsfantasien entwickeln können. Und das bringt natürlich die ganze Balance in der Region so ein bisschen durcheinander. Es geht vor allen Dingen darum, strategisch in Syrien einen Fuß in der Tür zu haben. Deswegen bekommen die Aufständischen Waffen von Saudi-Arabien und Katar, wohl auch von der Türkei. Und deswegen hat Amerika jetzt in der Türkei CIA-Beamtet. Also alle versuchen auf irgendeine Weise, diesen Konflikt zu beeinflussen und zu steuern.
Eine chaotisch gefährliche Situation, aber auch die Rebellen sind zersplittert, ohne gemeinsame Sprecher. Hat denn die Opposition bei einem möglichen späteren Sieg überhaupt eine Chance, selbst bestimmen zu können, wer Syrien regiert?
Ich glaube, da muss man sich sehr genau anschauen, wen man mit die Opposition meint. Sie haben es gerade selber angesprochen. Das sind ja inzwischen sehr, sehr verschiedene Gruppen. Und selbst die Milizen, die auf dem Boden operieren, rivalisieren ja zum Teil. Das heißt, sie haben einerseits einen bewaffneten Aufstand, der nicht einheitlich kommandiert wird, sondern lokal operiert. Sie haben eine alte Opposition, die vom Regime auch immer noch geduldet wird, obwohl davon auch viele im Gefängnis waren. Und sie haben immer noch diese heldenhaften, friedlichen Protestierenden, die so zwischen alle Fronten geraten. Es ist sehr die Frage, wer dort nach dem Fall von Assad die Oberhand gewinnen wird. Und man muss einfach sagen, leider nach dem, was man aus anderen Ländern sieht, es sind dann eben oft diejenigen mit den größten Waffen.
Präsident Assad will kämpfen bis zum bitteren Ende, doch allmählich wirken die internationalen Sanktionen. Assad, so liest man heute, soll Russland um Geld und Treibstoff gebeten haben. Wie ernst ist denn seine Situation, seine wirtschaftliche Lage mittlerweile?
Die ist schon sehr ernst. Also wenn Sie sich überlegen, dass seit Tagen inzwischen in Aleppo gekämpft wird. Aleppo ist die Wirtschaftsmetropole gewesen und dort stehen jetzt die Fabriken still. Die Rebellen haben inzwischen angefangen, selber Brot zu backen, also die Bäckereien auch zu übernehmen. Man liest inzwischen auch Berichte, dass sich beide Seiten darauf einstellen, dass sie so eine Art Kriegswirtschaft auf die Beine stellen, damit wenigstens das Allernötigste funktioniert. Wasser, Strom, Benzin und Lebensmittel. Man hört umgekehrt auch, dass zwar einerseits die Währungsreserven von Assad und von dem Regime sehr, sehr stark zusammengeschmolzen sind, weil natürlich nicht nur die Armee sehr viel Geld kostet, sondern vor allen Dingen auch die Milizen, die ja einen sehr, sehr großen Teil, wenn nicht den größten Teil der Niederschlagung dieses Aufstandes übernehmen. Das alles kostet Geld und man ist schon vor einiger Zeit davon ausgegangen, dass dieses Regime möglicherweise tatsächlich wirtschaftlich in die Knie gezwungen werden kann, wenn Assad einfach eines Tages an seine Nutznießer nichts mehr zu verteilen hat.
Das waren Einschätzungen der Nahost-Korrespondentin Sonja Zekri. Sie schreibt für den Tagesanzeiger und die Süddeutsche Zeitung. Wenn krisengeschüttelte Länder wie Spanien oder Italien frisches Geld brauchen, dann bezahlen sie dafür auf dem Finanzmarkt Rekordzinsen. Bei uns ist es gerade umgekehrt. Die Zinsen sind so tief wie noch nie. Das gilt nicht nur beim Sparbuch. Auch wer sein Geld langfristig anlegen will, der verdient kaum mehr etwas. Das zeigt sich eindrücklich bei der Rendite der 10-jährigen Bundesobligationen. Der wichtigste Indikator für Langfristzinsen fiel diese Woche auf Rekordtiefe 0,42%. Für alle, die Schulden haben, ist das eine gute Nachricht. Die Sparerinnen und Sparer sind dagegen die Verlierer. Und das wohl auf Jahre hinaus. Barbara Wittmer.
Ob Hypothek oder Kleinkredit, Konsumentinnen und Konsumenten greifen zu und profitieren von den tiefen Zinsen, sagt Jan Poser, Chefökonom der Bank Sarasin.
Deswegen sehen wir auch, dass die Kreditvergabe in der Schweiz eigentlich ganz ansehnlich steigt.
Eine Folge davon ist der Immobilienboom, der sich beispielsweise in der Region Zürich oder rund um den Genfersee zu einer gefährlichen Blase auszuwachsen droht. Die Zinsen sind rekordtief, entsprechend billig sind Hypotheken. Deshalb können sich gegenwärtig auch Leute mit engen Budgets Wohneigentum leisten. Wer Schulden hat oder Schulden macht, profitiert also von der Tiefzinsphase. Sparer hingegen haben das Nachsehen. Ihr Kapital wächst praktisch nicht mehr. In der Schweiz sind die Langfristzinsen diese Woche auf einen historischen Tiefstand gefallen. Wer sein Geld in Schweizer Staatsanleihen investiert, erhält für eine Obligation mit 10-jähriger Laufzeit weniger als 0,5%. Bei Papieren mit kürzeren Laufzeiten ist die Rendite sogar negativ. Das heißt, die Anleger sind sogar bereit, etwas dafür zu zahlen, dass sie der Eidgenossenschaft Geld leihen. Dies alles sind Folgen der Finanzkrise, die seit 5 Jahren die Weltwirtschaft belastet. Ökonom Poser.
Es ist klar, wir sitzen in einer Situation, wo weltweit Schulden abgebaut werden müssen. Das heißt, die Zentralbanken werden noch über lange Zeit die Geldschleusen offen halten. Und das bedeutet einfach, dass die Zinsen sehr niedrig sind und in gewisser Weise die Sparer für die ganzen Schuldenberge in der Welt zahlen durch sehr tiefe Zinsen.
Im Normalfall wären für die Schweiz Langfristzinsen von rund 3% angemessen, schätzt Jan Poser von der Bank Sarasin. Aber zurzeit sind wir weit weg vom Normalfall. Anleger rund um den Globus wollen ihr Geld parkieren, in der Schweiz. Vielen gilt sie als Hort der Stabilität in einem schuldengeplagten Umfeld. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach Franken und entsprechend groß ist der Aufwertungsdruck. Der Nationalbank bleibt in dieser Situation keine andere Wahl. Sie muss versuchen, den Frankenkurs zu drücken, indem sie den Markt mit zusätzlichen Franken flutet und die Zinsen auf Null senkt.
Und das ist einfach der Preis, den wir für diese Finanzblase der letzten Jahre zahlen.
Wenigstens ist das Preisniveau stabil. Anders als in früheren Wirtschaftskrisen frisst also die Teuerung nicht auch noch einen Teil der Spargelder weg. Und das dürfte auch noch länger so bleiben, schätzt Jan Poser.
Ich sehe keine Inflationsgefahr. Ich sage immer, erst wenn der Euro gerettet, die Schulden alle zurückbezahlt sind und die Konjunktur wieder boomt und dann die Zentralbanken noch nicht reagiert haben, die Zinsen anzuheben, erst dann bestünde Inflationsgefahr. Aber tatsächlich sind alle diese vier Bedingungen nicht erfüllt. Insofern keine Sorge vor Inflation.
Die Tiefzinsphase kann also noch jahrelang andauern und so stehen kleine und große Investoren, Kleinsparerinnen ebenso wie Pensionskassen, die Milliardenvermögen verwalten, wohl noch lange vor der Frage, was tun. Einige setzen auf riskantere Anlagen. Sie kaufen Aktien, Häuser, Rohstoffe und hoffen so, ansprechende Renditen zu erzielen. Wer sich zusätzliches Risiko nicht leisten kann oder will, muss sich mit bescheideneren Erträgen zufrieden geben und vielleicht sogar den Gürtel enger schnallen. Viele Pensionskassen beispielsweise fangen an, ihr Leistungsniveau zu senken. Neben Sparen zahlen also wohl auch bald Rentnerinnen und Rentner ihren Preis für die Finanzblase.
Das war ein Bericht von Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer. Und hier noch ein Hinweis. Rund 1 Milliarde Menschen leiden weltweit an Hunger oder sie sind unterernährt und es werden immer mehr. Etwas läuft da falsch, sagt der Luxemburger Entwicklungsfachmann Jean Feder.
Man kann Lebensmittel und Lebensmittelproduktion nicht mit anderen Gütern einfach so vergleichen. Und ich glaube, jede Regierung muss sich überlegen, ob es sich hier nicht um einen wichtigen politischen, strategischen Sektor handelt, wo man nicht einfach sich in Abhängigkeit begeben kann vom Ausland.
Allerdings, die Strategien für die Produktion von Nahrungsmitteln werden schon längst nicht mehr auf lokaler Ebene bestimmt, sondern von internationalen Organisationen und von Weltkonzernen. Hören Sie dazu unsere außenpolitische Wochensendung Best of International morgen Sonntag nach dem Echo der Zeit um 18.30 Uhr auf DRS1. Am Montagmorgen um 7.31 Uhr Schweizer Zeit bekommt unser Nachbarplanet Mars Besuch von der Erde. Dann landet dort Curiosity, ein Forschungsroboter der USA. Curiosity soll untersuchen, ob auf dem roten Planeten einst Leben möglich war. Dafür ist der Roboter mit dem besten Hightech-Labor ausgestattet, das je auf den Mars gebracht worden ist. Doch dies macht ihn so schwer und so groß, dass die Landung äußerst schwierig und riskant wird. Ja, vielleicht sogar unmöglich. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
When people look at it, it looks crazy. That's a very natural thing. Sometimes when we look at it, it looks crazy.
Die NASA, die Raumfahrtagentur der USA, zelebriert sie förmlich, die Gefahr, der sie ihren Roboter Curiosity aussetzt. In einem Video erklärt Ingenieur Adam Stelzner den Landeanflug und er gibt zu, dass dieser auch ihm manchmal verrückt vorkomme. Curiosity ist die bedeutendste Mission, die die NASA je zum Mars geschickt hat. Würde sie scheitern, bekäme die Agentur wohl noch mehr politischen Druck zu spüren als bisher. Trotzdem wagt sie viel. Curiosity ist mit seinen 900 Kilo fünfmal größer als sein Vorgänger und dies macht eine ganz neue Landeart nötig. Frühere Roboter sanken am Fallschirm durch die Marsatmosphäre, Luftpolster federten den Aufprall ab. Schwergewicht Curiosity würde so zerschellen. Was die NASA als Alternative entwickelt hat, sei bemerkenswert, sagt Michael Kahn, der bei der europäischen Konkurrentin ESA an Marsmissionen mitarbeitet.
Es ist also wirklich sehr dramatisch, diese Landung. Das ist wirklich ein neues Kapitel in der Forschung. Da haben die Amerikaner die Nase vorn, also alle anderen Agenturen der Welt, die können da überhaupt nicht mithalten, können da nicht gegen anstinken.
7 Minuten dauert es vom Eintritt in die Marsatmosphäre in 125 Kilometer Höhe bis zur Landung. Ein Höllenritt.
Und da kann eine ganze Menge schiefgehen, weil das eben davon abhängt, dass sehr viele ganz kritische technische Ereignisse in einer ganz bestimmten Sequenz unbedingt stattfinden. Wenn nur eine einzige Sache schief geht, dann geht der ganze Rest auch schief.
Beim Anflug steckt das Robotergefährt wie eine Schildkröte in einem Panzer. Er schützt unter anderem vor den 1600 Grad Hitze, die entstehen, wenn die Atmosphäre die Sonde abbremst. Ist das Tempo auf doppelte Schallgeschwindigkeit vermindert, öffnet ein Bremsfallschirm. Er wird in 1,5 Kilometer Höhe weggesprengt. Danach übernehmen Raketen die Abbremsung, aber nur, bis das Gefährt 100 Meter über dem Marsboden angelangt ist. Sonst würden die Triebwerke so viel Staub aufwirbeln, dass der Roboter zerstört würde. Stattdessen halten die Raketen den Schildkrötenpanzer 100 Meter stabil über dem Boden. Nun wird der Roboter, der Rover Curiosity, vom Panzer aus an Seilen langsam auf den Marsboden hinuntergelassen.
Es ist alles kritisch, das muss man wirklich sagen. Aber ich denke, die wirklich kritische Phase sind die letzten Sekunden, also das Ablassen auf die Oberfläche an diesem Seil und dann das Abtrennen des Seils und die Frage, ob diese Raketenstufe auch nicht dann wirklich einfach runterplumpst auf den Rover drauf, sondern woanders an einem sicheren Abstand niederkommt. Also wenn da irgendwas schief geht, dann war es das, dann ist die Mission gescheitert.
Von dieser Katastrophe würden die NASA-Flugtechniker allerdings erst 14 Minuten später erfahren. So lange braucht nämlich ein Funksignal, bis es vom Mars auf der Erde ankommt. Wegen dieser Verzögerung muss der Landeanflug auch vollautomatisch ablaufen. Die Techniker im Kontrollzentrum können nur zeitverzögert zuschauen. Ihr ESA-Kollege Michael Kahn hat bei ähnlichen Missionen dieses machtlose Warten selbst erlebt.
Man geht halt immer in Gedanken nochmal durch, Mensch, was habe ich damals gemacht, vor Jahren vielleicht sogar, als ich daran gearbeitet habe, habe ich da alles richtig gemacht, habe ich da vielleicht irgendwas übersehen? Man ist da wirklich sehr unruhig. Ich möchte euch jetzt nicht in der Haut von meinen amerikanischen Kollegen stecken.
Erfolg und Misserfolg liegen bei der Marsforschung nahe beieinander. Etwa ein Drittel aller Missionen sind gescheitert. Sollte Curiosity trotzdem erfolgreich landen, erwarten die Planetenforscher zwei aufregende Jahre. Mindestens so lange soll der Robotergeologe auf dem Mars herumfahren und uralte Sedimente nach Hinweisen absuchen, ob dort je Leben möglich gewesen ist. Eine Frage, die die Wissenschaft brennend interessiert. Eine positive Antwort würde es ein Stück weit wahrscheinlicher machen, dass es einst tatsächlich Leben auf dem Mars gegeben hat und dass das irdische Leben nicht einzigartig ist in den Weiten des Alls.
Thomas Häusler über einen NASA-Roboter, der so schwer ist wie ein Auto. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.